herzlich willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass es ganz schwierig zusammenzufassen ist, was sie macht, so in einem Wort. Und sie sagte selbst gerade von sich, es ist schwer, mich in Schubladen zu packen. Und da habe ich gemerkt, das Gespräch wird gleich sehr interessant. Herzlich willkommen, Jodie Clark.
Ja, hi, vielen Dank, David. Genau, mich packt man nicht in eine Schublade.
Ja, danke. Ja, großartig. Ich bin da auch total dagegen. In Schubladen finde ich auch doof. Deswegen freue ich mich jetzt auf unseren Austausch. Erzähl doch mal, Jodie, wer bist du und was machst du, damit man dich so ein bisschen einordnen kann, auch außerhalb von Schubladen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jodie Clark. Und wie wir im Vorgespräch beide schon irgendwie versucht haben, mich in so eine dann doch Schublade zu bekommen. Also es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Am ehesten passt Autorin, weil ich tatsächlich auf meinem eigenen Blog viele Dinge beschreibe, die für manch anderen vielleicht nicht unbedingt so verbal zu kommunizieren geht, weil sie einfach vielleicht da nicht so ganz die Fähigkeiten haben. Also das ist so am ehesten meine Beschreibung Autorin. Dann ist aber tatsächlich auch Gründerin ein Begriff, der passen würde, und natürlich auch ein kleines bisschen Trainerin, obwohl ich mich da sehr schwierig tue. Wir kommen später darauf, warum, weil ich trainiere nichts, sondern ich erinnere eher. Also nur das klingt halt so blöd, erinnern, da wissen die Menschen überhaupt nicht, womit, was denn jetzt gemeint ist.
Geil, ja, das stimmt, aber das ist ein schöner Ansatz, da können wir nachher auch nochmal sprechen, da habe ich auch einige Erfahrungen gemacht. Ich habe noch so zum weiteren Kennenlernen habe ich immer ein paar Fragen vorbereitet, die bekommt jeder gestellt und die kennst du auch noch nicht. Das sind einfach vervollständigst. Ja.
Super.
Morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich.
Im Wald.
Im Wald?
Mit meinem Hund. Ja, ich wohne quasi direkt am Wald mit meiner Familie und wir haben einen Hund. Und dann ist genau in dieser Zeit ist meine Morgenrunde mit der Maira dran.
Cool. Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich?
Also am ehesten nach Los Angeles gehen und für mich gibt es so wenig frei. Frei ist so ein Begriff, den ich nicht kenne. Frei für viele Menschen, und ich glaube, das meinst du auch, ist frei von der Arbeit frei sein. Und da ich gefühlt nie arbeite, würde ich einfach wahrscheinlich an einem anderen Ort, wo immer mal ein bisschen mehr Sonne scheint als in Köln, das weitermachen, was ich jetzt mache. Also ja, ich habe eigentlich immer frei. Und eigentlich gibt natürlich manchmal so Sachen. Vielleicht hätte ich jemanden, der mir so ein paar lästige Hausarbeiten abnimmt.
Ich finde das geil. Das ist übrigens die Testfrage, habe ich neulich mir ausgedacht fast. Weil also ich interviewe ja nur Menschen hier im Podcast, die wirklich auch lieben, was sie tun und sowas. Ja. Und ich habe ganz oft festgestellt, ich rechne natürlich hoffentlich damit, dass die Antwort kommt, ich mache das weiter, was ich schon mache, weil das immer ein gutes Zeichen ist. Und mir hat neulich jemand aus meiner Community geschrieben, sag mal, David, stellst du das eigentlich so als Testfrage, ob du guckst, ob du die richtigen Leute ausgesucht hast? Da habe ich gesagt, nee, Quatsch. Wenn man da jetzt sagt, reisen oder sowas, ist auch gut, aber da merkt man immer, dass man happy ist mit dem, was man tut. Ja, ich freu mich, noch mehr davon zu erfahren. Mein Lieblingsessen ist?
Mein eigener Rinderbraten. Ich habe ein uraltes Rezept von meiner Großmutter und tatsächlich, ich liebe unseren Rinderschmorbraten. Den gibt es bei uns meistens an so Familienfeiertagen wie, was weiß ich, zweiten Weihnachtsfeiertag oder Ostern. Ich habe da so ein ganz besonderes Rezept und den liebe ich tatsächlich. Mit Klöße und Rotkohl.
Cool. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das?
Dass jedem Menschen seinen Wert entweder wieder zurückgegeben oder daran erinnert. Mhm. Jeder Mensch kommt mit einem Wert auf diese Welt und jeder hat einen Grund, warum er kommt. Und egal wie viele Jahre er hier bleibt, jeder hat diesen Wert. Und das würde ich gerne vielen Menschen zurückgeben, dass sie sich daran wieder erinnern.
Sehr, sehr schön. Das ist auch genau das übrigens, womit du mich ziemlich gepackt hast. Wir haben uns ja, ich kenne dich ja von einer Keynote, von einem Event, worüber wir nachher auch nochmal sprechen, was du da auch gestellt hast. Du wirkst auf jeden Fall, die nächste Frage kann ich mir sparen, so wie du strahlst gerade, das sieht man jetzt leider nicht, aber ich sehe es. Siehst du, bist auf jeden Fall glücklich mit dem, was du tust, da muss ich dich nicht fragen. Und erzähl doch mal ganz konkret, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast schon mehrere Startups gegründet. Und erzähl doch mal, was ist so deine Tätigkeit? Also was machst du so den ganzen Tag? Was hast du gegründet und was machst du? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also nachdem ich tatsächlich einige Anläufe gemacht habe, also meine Vorgeschichte ist es, ich habe 15 Jahre in der Medizin gearbeitet, war in der Kardiologie tätig, habe dann aus einer eigenen Erfahrung, die ich machen musste, da tatsächlich mal die Seite der Mediziner und Patientin gewechselt und dann kam halt so ein Break in mir und ich konnte das einfach nicht mehr so einfach, wie ich es vorher konnte. Da hat mein Gewissen doch tatsächlich an mancher Stelle gestreikt. Nachdem ich selber mal Patientin war, wusste ich, was das bedeutet. Und dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht und habe einfach mal versucht, mich in diese Selbstständigkeit zu wagen und habe einfach probiert. So, und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich dann vor 5 Jahren gemerkt habe, dass das, was ich damals, also es ist jetzt ja 12 Jahre her, was ich damals tatsächlich in meinem tiefsten Herzen erkannt habe, was so vielen Menschen und eben auch mir damals, und da schließt sich dann später der Kreis, wenn ich davon erzähle, ich habe halt gesehen, dass ganz, ganz viele Menschen ihren Wert vergessen haben, weil ihnen irgendeiner mal gesagt hat, sie sind nicht gut genug, sie sind nicht das und das, und dann habe ich gedacht, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und ich weiß, wie man da wieder hinkommt, dass man all die negativen Sachen auflösen kann. Und dann habe ich das, was ich so eigentlich aus der Not heraus selber gemacht habe, habe ich irgendwann gesehen, wie viele Menschen in meinem Umfeld davon profitiert haben. Und dann dachte ich, wenn ich das doch in meinem kleinen Umfeld schaffe, dann schaffe ich es doch immer größer. Und dann hat sich das wie so ein Stein, der so ins Wasser fällt, hat sich das so ausgebreitet. Und eigentlich in Tüdelchen bin ich da reingerutscht. Also ich habe in meine jetzige Tätigkeit nicht aus tiefster Überzeugung reingewachsen. Immer mehr Menschen kamen dazu, die mich einfach um Rat gefragt haben. Wie hast du es denn gemacht? Und wie war das denn damals bei dir? Was kann ich denn machen, wenn? Und dann habe ich gedacht, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr Menschen irgendwo diesen Wert wiederzugeben, mache ich doch daraus einfach mal ein Business. Obwohl ich da mich schwer mit tue, ich sehe da kein Business. Dass ich dafür Geld bekomme, ist das eine, aber mir ist viel, viel wichtiger das andere. Und so bin ich da reingerutscht. Also ich bin da tatsächlich reingerutscht.
Das und heute macht sich das. Also können mit dem Reinrutschen. Sehr cool. Ja, klasse.
Ja, war das bei dir auch so?
Das war bei mir auch so, ja. Also auch bei mir auch durch natürlich auch was, also ich war auch lange, lange krank und bin da danach dann auch so reingerutscht. Ja.
Deswegen
ist das sehr cool. Und du, jetzt kam schon wieder öfters das Wort erinnern. Du hast ja vorhin gesagt, Erinnererin, jetzt ist stolper ich auch schon, ist natürlich ein doofer Ausdruck. Wie erinnerst du denn? Also arbeitest du in Coachings, hältst du Vorträge? Wie erinnerst du?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass mein Hauptaugenmerk tatsächlich noch auf dem Schreiben meiner Gedanken, weil das ist das, was ich als kleines Mädchen schon angefangen habe. Und viele Menschen ja über diese Art des Lesens auch ganz viel sich selbst darin wiederfinden. Also das ist so mein erster und hauptsächlicher Ansatz, dass ich tatsächlich über die Beiträge, die ich schreibe, viele Menschen so mit in diese Welt nehme, wie ich die Welt so sehe. Und jeder findet sich irgendwie in irgendeiner Rubrik wieder. Dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, mit mir online zu arbeiten. Also alles läuft digital. Wir machen einfach das Coaching, so wie wir beide jetzt, per Zoom. Und dann ist geplant, das gibt es tatsächlich noch nicht, aber das ist in Planung, wird es Seminare geben. Eins, was, sage ich mal, die breite Masse erreicht, wo man tatsächlich einen Eindruck darüber bekommt, passe ich überhaupt zu demjenigen? Ne? Weil dann, das so muss ja einfach auch stimmen. Und da kann er sich erstmal einen Eindruck darüber machen, worum geht's mir, wie arbeite ich, was ist mein Ziel, wohin wird die Reise gehen. Und dann werden Seminare kommen, wo derjenige entscheiden kann, wie tief will er da gehen. Und das ist tatsächlich in Planung, wird wahrscheinlich losgehen Ende des Jahres, vielleicht nächsten Jahr. Ich gucke mal, wann das Buch, ich schreibe ja gerade mein Buch, eher wahrscheinlich zum nächsten Jahr.
Spannend. Ja, cool. Erzähl doch mal genau, nimm uns doch mal mit, einige Jahre vorher, wo du so reingerutscht bist. Wie bist du denn da wirklich reingerutscht? Also was war der Moment, wo du gemerkt hast, was war so dein First Step? Also was war das ein Buch, war das ein Gespräch, war das ein Moment, ein Erlebnis? Wo hast du gemerkt, jetzt wird was verändert?
Also es war tatsächlich so, ich bin vor 12 Jahren, du weißt es, weil du bei mir auf dem Event warst, wo ich darüber erzählt habe, aber um deiner Community einfach, um die mal mitzunehmen, wo gab es eben diesen Break? Das war tatsächlich so, dass ich vor 12 Jahren karrieremäßig ganz oben war, also ich hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war gerade frisch verheiratet mit meinem ersten Ehemann und ich habe meine kleine Tochter gerade bekommen. Die war 4 Monate alt und ich war im gefühlten Himmel angekommen. Also jeder kennt diese, wenn man sagt, also mehr geht nicht und alles war super. Und ich dachte, und das möchte ich betonen, dieses Wort denken, das ist was anderes als fühlen. Ich dachte, ich wäre glücklich. Mhm. Und dann gab es den Moment, dass ich in meinen Flitterwochen einen Knoten in der Brust ertastete und ein paar Wochen später dann die Diagnose Brustkrebs bekam, mit 34 Jahren. Und das war natürlich so ein Moment, da steht die Welt einen kleinen Moment still. Und dann kam nicht nur diese Diagnose, sondern kam auch, als ich dann meine damalige Onkologin fragte, nachdem sie mir die Therapien etc. alles so aufzählte, und ich sie dann fragte, okay, was ist, wenn das nicht wirkt? Was ist dann? Und dann sagte sie mir, und das war im August, dann feiern sie noch Weihnachten mit ihrer Familie. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe damals natürlich gewusst, dass dieses Leben mal endlich ist, dass das einfach irgendwann mal zu Ende ist. Aber ich habe immer geglaubt, das hat noch viele Jahre Zeit. Ich habe einfach noch viele Jahre vor mir. Und so habe ich auch gelebt, so ein bisschen schluderig, so ein bisschen... Och, ich habe, weißt du, wenn ein Jahr mal nicht so viel lief, ist ja nicht weiter schlimm. Und dann habe ich mal wieder was verschoben, weil ich war so safe. Und auf einmal fühlte ich, dass mein Leben von jetzt auf gleich nur noch 4 Monate haben sollte. Und das war so der erste Break, wo ich dachte, shit, mir bleibt keine Zeit mehr. Und das waren dann so die nächsten Wochen, 6, 7 Wochen, das war Karussell. Also das war wirklich Ausnahmezustand, das war Todesangst, das war Horror. Ich habe meine kleine Tochter in ihrem Bettchen liegen sehen und dachte, ich kann die doch nicht alleine lassen. Ich kann doch jetzt nicht gehen, das funktioniert nicht. Also so. Und ich war natürlich selber auch total überfordert und hilflos. Und dann sah ich da meinen damaligen Ehemann, der total überfordert war. Wir waren ja ganz woanders. Also wenn man in so jungen Jahren auf einmal erfährt, ja, naja, das geht hier vielleicht noch bis Ende des Jahres gut. So, und dann gab es eben, also ich habe dann alles Mögliche. Ich habe recherchiert, ich habe gemacht, weil ich wusste, okay, da gibt es die Schulmedizin, da kannte ich mich aus, den Weg fand ich auch okay. Aber ich hatte schon so eine Fühlung, weil ich auch vorher viele, viele Sachen schon mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich mich damit schon beschäftige, seit ich 20 bin, glaube ich. Also ich war schon immer offen für diese Welt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, weil ich wusste da schon, irgendwas muss ich tun. Ja, und dann bin ich erstmal so den ganzen klassischen Weg gegangen und mir ging es halt immer schlechter. Bis zu dem Tag, das war Nikolaus, also die Nacht vor Nikolaus, ich glaube 4. oder 5., ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ins Krankenhaus kam, ging es mir jedenfalls so dreckig, dass ich wusste, das wird eng. Das wird verdammt eng. Wenn ich mir jetzt nicht irgendwas einfallen lasse, dann war es das vielleicht noch vor Weihnachten. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und ich weiß, ich hatte da keine Haare und auch, ich sah aus, also ich hatte irgendwie 30 Kilo noch auf den Rippen. Also ich war so ganz fürchterlich, sah ich aus und ich fühlte mich auch so wirklich hundeelend. Und in der Nacht auf Nikolaus, deshalb weiß ich das noch, weil überall standen diese kleinen Schokoladen-Nikoläuse vor der Tür. Deshalb weiß ich das noch so. Und ich konnte nicht schlafen in meinem Zimmer und ich bin dann in diese kleine Krankenhauskapelle gegangen. Weil ich einfach irgendwie in diesem Piep-Piep und in diesem medizinischen Umfeld so einen kleinen Ruheort suchte. Und dann bin ich so auf dem Weg dahin und dann kam mir so eine Ordensschwester entgegen und die pfiff mich dann schon zusammen. Das nächste Mal ziehen sich aber keine Pantöffelchen an. Und dann habe ich nur so ganz frech, und das war schon erstaunlich, da habe ich dann schon zu ihr gesagt, wissen Sie was, das nächste Mal komme ich gar nicht. Und da, weißt du, das ist so, das sickerte dann so langsam in mein Bewusstsein, das ist hier kein Witz. Das ist auch keine Show. das ist hier wirklich meine reale Situation, ich muss mir hier ganz schnell was einfallen lassen. So, und dann war ich so K.O. und dann habe ich mich da in diese kleine Krankenhauskapelle gelegt. Und ich kannte das von Patienten bis dahin, die immer erzählt haben, wenn die dann an so einem Punkt ankommen, wo so das Leben so zwischen Leben und Tod so stattfindet, dass die dann so einen Rückwärtsgang einlegen, so ein Rückwärtsspulen. Und so war das bei mir auch. Also auf einmal kamen mir so Bilder und ich bin so zurückgegangen. Also ich habe mich gesehen, wie ich dann, was weiß ich, dann mal von meiner Mama mich verabschiedet habe, als ich dann in die Welt wollte. Und irgendwann war ich dann so ein kleines Mädchen bei meinem Vater auf dem Boot. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie viele Träume ich hatte als kleines Mädchen. Und habe gemerkt, ich habe so viele Träume überhaupt nicht gelebt. Nichts davon ist, also nichts ist vielleicht jetzt Quatsch, aber es ist so viel nicht passiert, was ich mir vorgenommen habe. Und mir ist so bewusst geworden, warum ist denn so vieles nicht geschehen? Weil ich mich zu sehr von anderen habe ablenken lassen. Ich war auch so ein Kind und so eine junge Frau. Ich wollte immer anderen Menschen gefallen. Und als ich dann da lag und wirklich um mein Leben weinte, da war das wirklich so, auf einmal war ich selbst gefallen. Und jetzt bleibt mir vielleicht keine Zeit mehr, es wieder, und das meine ich wirklich in Tüttelchen, gut zu machen. Und dieses Erkennen von, ich will nicht sagen Schuld, weil Schuld gibt es nicht, aber diese Verantwortung auf einmal zu fühlen, das war ja ich, die aus diesem wundervollen Leben nicht das Kostbarste rausgeholt hat. Und das war so brutal, also das war nach der Diagnose einer der schwersten Augenblicke, das zu reflektieren und sich selber in die Verantwortung zu nehmen, da habe ich richtig Scheiße gebaut. Und in dem Moment, wo mir das zwar bewusst wurde, kam wie so eine Kraft von irgendwo, die mir aber irgendwo auch so wieder Mut macht und sagte, naja, wenn ich das jetzt weiß, dann kann ich doch jetzt in diesem Augenblick mich entscheiden, es zu drehen. Und das Leben, was ich ja da noch fühle in mir, das kann ich doch aktivieren. Und wir wissen alle nicht, wie lange wir bleiben. Und mir wurde jetzt gesagt, okay, an dem Tag kann ich gehen. Dir wird es nicht gesagt. Und dennoch wissen wir es eigentlich, dass dieses Leben irgendwann zu Ende geht. Wir tun aber alle so, als hätten wir unendlich viel Zeit. Und so benehmen wir uns auch. Und in dieser Sekunde ist sowas Magisches passiert. Ich habe auf einmal aus dieser vermeintlichen Misere ein unglaubliches Geschenk bekommen. Und dann fing ich an zu weinen und ich war völlig aufgelöst, weil ich gedacht habe, das ist die Message hinter diesem ganzen Leid. Ich soll jetzt aufstehen und soll jetzt mich dran erinnern. Und es ist scheißegal, ob ich eine Woche noch habe. Aber in dieser einen Woche hole ich alles raus, was ich kann. Und ich habe nicht groß geträumt, ich habe nicht mich dahin gelegt und mich weggeträumt in 10 Jahren, sondern ich habe in dieser Sekunde gedacht, wenn ich den nächsten Augenblick schaffe in einer anderen Qualität, habe ich schon mehr als den Augenblick davor verstanden. Und so habe ich mich erstmal nur hingesetzt und habe mir 2 Sachen versprochen. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben, wenn ich das überstehe, wenn ich diese Krankheit schaffe, werde ich nie wieder mein Leben wegwerfen, egal für wen, egal für was. Ich werde mir nie wieder sagen lassen, ich bin nichts wert, ich kann etwas nicht, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, das werde ich nie wieder jemandem erlauben, dass er mir das sagt. Und das Zweite war, wenn ich das schaffe, dann habe ich mir die andere Sache versprochen, werde ich danach, wenn ich wieder richtig stehe, anderen Menschen dabei helfen, dass sie nie erst krank werden müssen, um sich daran zu erinnern, dass sie einen Wert haben, sondern dass sie, bevor sie vielleicht nicht mehr so wie ich eine zweite Chance bekommen, dass ich ihnen vorher sage, dein Leben hat eine begrenzte Zeit, nutz die. Jeden Tag in dem Bewusstsein, du weißt nicht, wann deine letzte Stunde kommt. Und das waren meine 2 Versprechen. Erstmal mein eigenes Leben mir wieder zu holen, um mir nie wieder sagen zu lassen, dass ich nichts wert bin. Und das Zweite ist, wenn ich sehe, dass Menschen daran zweifeln, dass sie keinen Wert mehr haben, komme ich und sage, das ist Quatsch. Und jetzt machen wir erstmal dich groß. Ja, und das ist jetzt 12 Jahre her. Und ich habe natürlich eine Weile gebraucht, bis ich selber richtig stand. Ne? Also ich bin dann da aus der Klinik am nächsten Tag, habe gesagt, mache ich nicht mehr, findet hier alles nicht mehr statt, ab jetzt mache ich die Therapie. Also ich bin auch ganz unangenehm geworden dann. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Und ich habe mich dann irgendwann, also ich war dann irgendwann, komischerweise war der Tumor weg, alles war irgendwie ganz merkwürdig, ganz spooky. Ich war dann so dieses kleine Wunder, wie man mich nannte, hat mich alles nicht interessiert. Ich hatte nur eine einzige Sache und da war ich wirklich in so einem Tunnelblick. Ich will leben. Das war mein Fokus. Und mir war es wirklich scheißegal, wie. Ich wusste einfach nur, ich werde nie wieder nett sein, ich werde nie wieder angepasst sein, ich werde nie wieder Ja sagen, obwohl ich Nein meine. Und das ist natürlich, für mein Umfeld war das Hardcore, weil ich war ja vorher die Nette. Und auf einmal war ich null mehr nett, weil ich wusste, ich lieg da irgendwann unter der Erde und die pflanzen mir Vergissmeinnicht, aber ich habe mein Leben nicht mehr. Und dafür war ich nicht mehr bereit. Und deshalb war ich dann so ganz ganz garstig. Ja, und dann irgendwann merkte ich, okay, das Leben kommt jetzt doch wieder in meinen Körper. Ja, und du siehst, 12 Jahre später sitze ich hier und habe tatsächlich mein Versprechen eingelöst, sowohl das eine als auch das andere.
Ach, krass. Mein Top-Learning aus dieser Podcast-Folge ist, pack dir mal eine Packung Taschentücher mit, wenn du hier Folgen aufnimmst. Krass, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte, vielen Dank für dein Vertrauen, dass du das hier so offen erzählst und auch hier habe ich mich ganz oft wiedergefunden tatsächlich, bei diesem Moment der Rückschau, den du vorhin genannt hattest, hatte ich vor 4 Jahren bei einem sehr schweren Autounfall, als ich auch... über die Autobahn geschleudert wurde und gedacht habe, jetzt ist es so. Und das war in dem Moment auch ganz komisch. Es war so eine Sicherheit da drin auch irgendwie. Also ich war da gar nicht nervös und dachte jetzt irgendwie gar nicht, scheiße, jetzt ist es irgendwie zu Ende, sondern das war in dem Moment klar. Das war in dem Moment genauso klar, wie dass ich jetzt gleich einen Schluck Wasser trinke oder so. Mhm. Ne? Und diese Rückschau begann auch. Und ich kam zu Hause an und habe gemerkt, irgendwie war das ein besonderes Erlebnis und du solltest deine Zeit besser nutzen. Deswegen, das klingt immer so kalenderspruchmäßig, ne? So von wegen jeden Tag, als wäre es dein letzter, bla bla bla. Und überall liest man immer und irgendwie das Einzige, was man weiß, ist, dass das Leben ein Ende hat und so. Aber es ist wirklich so. Das ist kein Kalenderspruch, sondern das ist einfach genauso. Das ist, ob man jetzt glaubt, ob es Zufälle gibt oder nicht, was auch immer, irgendwie ist irgendwo ein Ablaufdatum. Und da darf man auch mal liebevoll dran erinnern, finde ich, ohne dass man Angst macht. Das hat ja nichts mit Angst es geht ja einfach nur darum, um mal wirklich zu erinnern. Ja, und deswegen krass, also wirklich danke dir. Also ich habe ja deine Story schon mal gehört, aber nochmal, bin schon wieder weggepustet. Also krasse Sache, deswegen ich erspare mir jetzt auch die Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe für dich, weil die hast du alle A schon beantwortet und B sind jetzt auch gerade total irrelevant. Erzähl doch mal mehr von deinen beiden Versprechen, die du gerade gemacht hast. Du hast mir ja vorhin auch schon erzählt, dass du einiges danach gegründet hast, dass du einiges auf die Beine gestellt hast und ich vermute mal, dass das auch viel mit diesen Versprechen zu tun hat. Und, erzähl doch mal, wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, man könnte zu dir schreiben, du bist Serial Entrepreneur, weil du schon mehr gegründet hast. Erzähl doch mal, was hast du alles gegründet? Was hast du alles aus deinem Versprechen gemacht?
Ja, gerne mache ich das, danke. Als ich dann quasi so ein halbes Jahr nach dieser besagten Nacht in der Kapelle, also in der Nikolausnacht, ich war ja noch immer in der Klinik und in der Kardiologie und ich wusste so nicht mehr mit mir funktionieren werde. Ich wäre einfach nicht mehr bereit, 14-Stunden-Dienste zu machen. Das mache ich alles nicht mehr. Aber natürlich hatte ich auch irgendwie erstmal noch gar keinen Plan. Und dann habe ich gedacht, okay, worauf habe ich Lust? Was stelle ich mir vor? Und da gab es halt tatsächlich auch eine nette, süße, kleine Geschichte am Rande. Da war ich mit einer Freundin im Urlaub. Sie hatte mich dann so zu einem Wochenende eingeladen und ich hatte noch keine Haare auf dem Kopf und hatte irgendwie komischerweise auch meinen Badeanzug nicht mit. Und dann hat sie mir ihren geliehen und dann bin ich da in diesen 5-Sterne-Spa da reingekommen und dann sieht sie mich und sagt, weißt du was? Und ich hatte, wie gesagt, kein Haar auf dem Kopf. Ich fand mich nicht schön und sie sah mich aber. Und da hatte ich ja schon dieses andere Mindset. Und er sagte, weißt du was? Andere spielen das Bond-Girl, aber du bist's. Und das war so, das war so ein Aha-Effekt, weil, und darauf will ich hinaus, dann kam damit nämlich die Idee des ersten Business, wir glauben ja immer nur so ein Schönheitsideal. Wir haben ja irgendwie so eine komische Denke. Wir Frauen sind da ja viel extremer noch als ihr Männer. Und ich habe gedacht, Schönheit ist doch etwas, was sich nicht über Haare definiert oder über ein Body definiert oder habe ich zwei Brüste, habe ich eine Brust, habe ich vielleicht keine Beine mehr, das ist doch alles Blödsinn, was wir daraus gemacht haben. Und dann dachte ich, geil, ich gründe ein Kosmetikinstitut, wo Frauen lernen, wenn sie einen Makel haben, damit umzugehen. Also ich mache dann da kosmetische Behandlung, aber ich werde die vom Mindset her auch dahin bringen, dass die diese Makel, wer auch immer das definiert hat, dass das ein Makel ist, aber dass ich die einfach dahin bringe, dass die diesen Makel, den sie als solchen dann hoffentlich nicht mehr sehen, einfach auflösen. So, dann habe ich so ein Kosmetikinstitut gegründet, habe eine Ausbildung gemacht und habe dann tatsächlich ich habe das Ding erstmal Bond Girl genannt, also das auch mit allen Rechten der Filmindustrie. Also das war wirklich... Und ich hätte es mir nie träumen lassen, dass das von 0 auf 100. Also das kam so gut an, weil so viele Frauen sich darin wiedergefunden haben und gesagt haben, ja, und ich kenne das und wenn mein Po so ist und so und Zellulite und ich sage, das ist so ein... Und das habe ich dann eine Weile gemacht und das hat mir auch Freude gemacht, aber ich habe gemerkt, das ging mir nicht tief genug. Ich kam dann doch nicht ganz so tief, weil die kamen dann so eine Stunde, zwei dahin. Du weißt das selber, eine Stunde, zwei ist so ein bisschen. Das funktioniert nicht. So. Und dann habe ich, und weil ich nur noch danach mir gesagt habe, ich mache nur noch Dinge, die mich wirklich zutiefst erfüllen. Ich mache nichts anderes mehr. Dann habe ich das sein lassen und habe parallel dazu direkt aber wieder überlegt, okay, ich bin ja auch aus der Klinik mehr oder weniger so unfreiwillig ausgestiegen durch die Erkrankung. Also wusste ich, ich muss dahin auch nochmal zurück, um das abzuschließen. Dann bin ich dahin zurück und ich brauchte da nicht lange. Mein Chef sah mich wieder und guckte mich so an und sagte, mein Gott, sind Sie gewachsen? Ja, und dann hatte ich meine Antwort. Das war quasi so meine Beendigung meiner Karriere in der Klinik. Weil natürlich war ich nicht wirklich gewachsen. Also ich war ja nicht auf einmal 1,80 groß. Aber er hat etwas gesehen und das hat mir gereicht. Und dachte ich, okay, wenn mein Chef das sieht, dann ist die Zeitreise jetzt beendet. Und dann habe ich überlegt, was wollte ich denn schon immer mal machen? Und ich bin ja auch so ein halber Delfin. Also ne, jeder, der Tobi Beck kennt, sein Bewunder, weiß jetzt so Delfin. Und dann dachte ich, ich wollte schon immer Kindergeburtstage machen. Ich hatte schon immer Bock auf so einen richtig geilen Kindergeburtstag. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine Kinder-Event-Agentur gegründet, ganz abends so im Dunkeln, habe mir überlegt, ich will so eine richtige, so eine Sause machen mit dem Kind. Ja, und dann habe ich innerhalb von ein paar Wochen hatte ich meine Webseite fertig, habe das alles zusammengestellt und du wirst es nicht glauben, was dann passiert ist. Dann habe ich die online gesetzt und ich weiß es noch wie heute. Ich stand in meiner Küche, habe Tomatensalat geschnitten und es kam ein Anruf. Der erste Anruf auf diese Kinder-Event-Agentur. Und dann war da eine Agentur so und so, sage ich jetzt den Namen nicht. Ja, und das vierte oder fünfte Wort, was in diesem Gespräch fiel, war, Geld spielt keine Rolle. Das ist ja für so einen jungen Unternehmer das Allerbeste, was passieren kann. Also, das war eine Agentur, die für einen Weltstar, ich kann auch gleich sagen, wer das war, eine Taufe, eine Weihnachtsfeier und den 90. Geburtstag des Opas feiern wollten. Und die wollten, dass ich quasi das Kinderprogramm gestalte. Und es war das Patenkind von Rihanna. Ich. Rihanna. Und da habe ich so, also das war so skurril, dass ich, das passiert jetzt hier gerade nicht. Ne? Ja, dann habe ich... Ja, dann durfte ich das halt organisieren und dann habe ich quasi 4 Monate später oder so, habe ich halt, mein erster Auftrag war halt das. So.
Patentochter von Rihanna.
Genau. So, und die Geschichte ist so, die jüngste Tochter, also die Mutter von diesem Patenkind ist mit dem Manager von Rihanna verheiratet. Und die sind Urkölner. Die leben zwar in Amerika, aber diese Mutter ist Kölnerin. Und die, ihr Urgroßvater oder Großvater, ich weiß es gar nicht mehr, lebt heute noch in Köln in einem Altenheim. Und deshalb haben die diesen 90. Geburtstag und die Taufe von diesem kleinen Kind hier in Köln gefeiert. Und drum suchten die halt eine deutsche Agentur. Und das war halt ich. Und das war natürlich wie so ein Ritterschlag, das war so geil. Ja, und danach habe ich, also das war so das Highlight. Und dann habe ich halt da schon so ein paar Menschen natürlich kennengelernt, die man vielleicht, die hätte ich so auch nicht kennengelernt. Und dann habe ich noch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ich glaube, insgesamt waren es so 1,5 Jahre, ja, so, habe ich dann noch Kindergeburtstage gemacht. Also ich bin dann immer jeden Tag auf Kindergeburtstagen gewesen, wir haben ganz viele verrückte Sachen gemacht. Also so geile Kinderpartys und in der Zwischenzeit ist aber bei mir privat eine ganze Menge passiert. Also ich habe dann damals mich von meinem ersten Mann getrennt, weil ich einfach gemerkt habe, durch meine Erfahrung und wie ich war halt sehr unangenehm geworden, war ich halt nicht mehr bereit, manches wegzustecken. Und dann haben wir uns in einem Wunder, also wir haben uns wirklich wunderschön voneinander verabschiedet, weil wir uns einfach für die Zeit bedankt haben und also wir sind das Paradebeispiel dafür, dass es gut gehen kann, wenn man sich trennt. Und ich war da aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dann mit einem Fulltime-Job. Also ich habe die Agentur lief, ich hatte schon 12 Mitarbeiter. Also ich war bis oben hin mit Arbeit voll und war halt dann noch alleinerziehende Mama. Und war ja quasi erst, glaube ich, 3 oder 4 Jahre nach Erkrankung. Also ich war schon noch auch physisch nicht ganz so fit. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss da ein bisschen den Dampf rausnehmen. Und habe dann diese Kindergeburtstage beendet und habe gemerkt, nee, das ist dann irgendwann auch zu viel gewesen. Ich wollte dann nicht immer nur Topf schlagen und Aramsamsam. Und dann habe ich das Ganze für Erwachsene gemacht und habe dann Hochzeiten organisiert. Und habe dann gedacht, ich mache das für Frauen und Männer, ich mache denen jetzt die Hochzeiten. Ja, und dann habe ich das eine ganze Weile gemacht. Und komischerweise, obwohl das nicht zusammenpassen sollte, habe ich in dieser Zeit gemerkt, würden doch Paare so viel Aufmerksamkeit in ihre Partnerschaft investieren, wie sie es investieren für diesen einen Hochzeitstag, dann würden wir nicht so eine blöde Scheidungsrate in Deutschland haben. Und so habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, was heißt eigentlich Partnerschaft? Und warum funktioniert das denn heute nicht? So, und dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung angefangen und habe mich mit Paartherapie beschäftigt und habe mich auf den Weg gemacht und habe mich darin irgendwie wiedergefunden. Also ich habe dann ganz vielen Ehepartnern dann auch einen Rat gegeben und habe das Ganze dann auch, bin da auch tatsächlich reingerutscht. Ne? War dann auf einmal Paarberaterin. Wollte ich gar nicht werden, aber irgendwie war es das dann so. Weil ich hatte ja selber eine Scheidung hinter mir, ich hatte ja selber irgendwie Trennung hinter mir, habe aber auch wieder einen neuen Mann kennengelernt, also siehe da, es funktioniert auch ein zweites Mal. Ja, und dann bin ich so in diese Paarberatung, bin ich tatsächlich reingerutscht. Und in der Paarberatung merkte ich dann, ich muss immer mit den einzelnen Menschen auch arbeiten. Das funktioniert gar nicht. So, und dann hat sich quasi dadurch ergeben, diese Einzelcoaching, die sind eigentlich daraus entstanden, dass die meisten Frauen dann gesagt haben, sie haben ganz viele Themen noch von früher und Kinder und Gedöns. Und dann hat sich das so ergeben. Und ja, und das mache ich ja heute. Also letztendlich ist es daraus, ist das andere Unternehmen herausgewachsen. Es ist wie so, ich habe einfach gemerkt, okay, Paare ist okay, aber meine Zielgruppe sind letztlich die einzelnen Menschen, die sich ja dann, und das, was ich dann jetzt heute beruflich mache, ist, das kann ich ja für alle Bereiche des Lebens nutzen. Also ob ich im Business bin, ob ich mit meinen Kindern nicht klarkomme, ob ich in meiner Partnerschaft nicht klarkomme, ob ich in den Beziehungen mit meinen Eltern nicht klarkomme. Es fängt immer bei mir selbst an. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich in allen anderen Bereichen dieses Wissen einpflanzen. Und das ist im Grunde mein zweites Versprechen, dass ich einfach gesagt habe, ich will so viele Menschen, wie es irgendwie nur geht, erreichen und ihnen zeigen, wie ich aus dem damals wirklich zutiefst gedemütigten Mädchen, jungen Frau, der man jeglichen Wert abgenommen hat. Also ich hatte gerade mal noch eine Daseinsberechtigung, aber mehr hatte ich auch schon nicht mehr. Heute zu einem, ja, ne, also ich stehe heute auf einer Bühne und erzähle den Menschen was. Also ich habe das einfach irgendwann gedreht und heute zeige ich Menschen, wie ich es gemacht habe und freue mich, wenn sie daraus Kraft ziehen. Ja,
Du bist ja echt eine Granate, du. Also du bist ja echt der Kracher. Also vorhin hast du mich ja schon mal gepackt und du weißt auch dein Event, worüber wir jetzt gleich sofort mal sprechen, hat mich auch schon gepackt. Und also das war jetzt richtig der Hammer. Krass. Also total spannend, total aufregend. Und alle Sachen, total schöne Ideen. Mit dem Kindergeburtstag eine mega schöne Sache. Weil ich auch mal sage, man kann ja von Kindern auch so viel lernen, ne? Mega schöne Sache mit dem Bond-Girl. Total cool. Und auch geil, dass du das so genannt hast. Und ja, jetzt erzähl doch mal, was dein, ich vermute mal, das ist dein neuestes Baby, Speaker for Charity.
Ja.
Ist das genau. Das ganz frische Baby? Da habe auch ich dich kennengelernt. Erzähl doch mal, ja. Was ist das und was hat es damit auf sich?
Ja, und es gab halt tatsächlich diese zwei Versprechen. Also das eine Versprechen war tatsächlich, dass ich mein Leben mir wiederhole. Und das hört sich auch an wie so ein Kalenderspruch. Was heißt das denn eigentlich, mein Leben mir wiederholen? Na, und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, deine Zuschauer, jeder sollte sich einfach mal fragen, wie sehr funktionieren wir eigentlich wie eine Marionette? Und merken es oft gar nicht. Ne? Also ich kannte das in meinem Leben so. Ich wollte halt immer irgendwie gefallen. Ich wollte gefallen meinen Eltern. Ich wollte gefallen meinen Partnern. Ich wollte gefallen meinen Freunden. Ich wollte meinem Chef gefallen. Ich wollte irgendwie es gut machen. Und die Definition, es gut zu machen, war aber nicht meine eigene, sondern die von mir, also von außen gegebene. Und in diesem Streben danach, etwas gut zu machen, habe ich diese Fühlung mit mir selbst komplett verloren. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, was ist denn eigentlich, wo habe ich denn meine Werte liegen? Was ist denn für mich tatsächlich die Definition von Erfolg? Was ist denn meine Definition von gut? Und wie sehr ich das verloren habe, sah ich ja dann, als ich dann da in dieser Kapelle lag. Also ich hatte ja komplett die Verbindung zu meiner Quelle verloren. Und ich habe mir damals eben versprochen, das werde ich nie wieder erlauben. Und ich muss sukzessive erstmal wieder anfangen zu lernen, wer bin ich eigentlich? Was ist denn wirklich, wer bin denn wirklich ich? Das wusste ich nicht mehr, sondern ich war konditioniert durch etwas, was man mir erzählt hat. Ja, ich war eine Gute da in der Medizin, ich war eine Gute da war ich nicht so gut. Aber was bin denn wirklich ich? Und das war wirklich schwer. Und das meine ich damit, mir mein Leben zurückholen, war tatsächlich echt auch ein Prozess. Und das zweite Versprechen war ja, dass ich so viele Menschen wie möglich daran erinnern will, dass sie einen Wert haben. Und du hast jetzt einen kleinen Auszug meiner beruflichen Eckpunkte gehört. Ich habe natürlich auch ganz viel privat in der Zeit erlebt. Und das würde unseren Rahmen hier völlig sprengen, wenn ich dir das erzähle, was ich da erleben musste. Wie hart es war zu leben. Weil ich habe jeden Menschen verloren. Ich hatte außer meine kleine Tochter niemanden mehr. Es gab eine Zeit, wo ich der einsamste Mensch danach auf diesem Globus war. Und ich hatte nur noch mich. Und ich habe dennoch daran geglaubt. Und in dieser Zeit gab es so viele Angebote von Verlag XY, ich soll doch meine Geschichte aufschreiben. Und das habe ich mir sei Dank nie gemacht. Ich habe nie meine Krankheit für Applaus genutzt. Ich habe nie meine Krankheit genutzt, um damit Geld zu machen. Das hätte ich tun können. Das könnte ich auch heute noch. Aber das fühlt sich für mich ungerecht an, weil ich habe schon die zweite Chance bekommen. Ich habe schon genug. Ich brauche kein Geld. Ich habe mein Leben bekommen. Und das ja, ist so kostbar, dass ich dafür niemals Geld haben wollte. Aber ich wusste auch um die Verantwortung, weil ich weiß schon, dass ich da eine unglaubliche Stärke geschenkt bekommen habe. Und wenn ich die für mich behalte, helfe ich eben nicht so wirklich den anderen Menschen, die vielleicht nicht ganz so stark sind wie ich. Es war. Und die sind vielleicht froh, dass ich sie mit an die Hand nehme und sage, komm, ich weiß, wie sich das anfühlt. Also war ich immer im Konflikt. Zum einen war ich so unendlich dankbar schon für mein eigenes Leben und ich wollte überhaupt nicht auf die Bühne. Ich wollte überhaupt nicht nach draußen. Ich habe gar niemandem erzählt von Rihanna, das wusste keiner. Also ich habe das ganz für mich behalten, weil ich war so unendlich dankbar, dass ich leben durfte. Und dann auf der anderen Seite habe ich die Menschen gesehen, wie sie sich verlieren und wusste um meine Verantwortung. Ich wusste, ich kann nicht mehr meinen Mund halten. Ich wollte aber auch dafür kein Geld haben, weil das wollte ich nicht. Das stand total im Widerspruch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gründe einen Verein, dann sammeln wir Geld für Frauen, die krank sind und können denen finanziell damit irgendwie eine Unterstützung anbieten. Ja, und dann wurde das so langsam in meinem Kopf reif, dass ich dachte, okay, was will ich denn wirklich? Also ich will Menschen helfen, dass die, die so straucheln, irgendwie ein gutes Mindset aufbauen. Ich will aber auch letztendlich, weil ich ja von diesen finanziellen Katastrophen auch weiß, was das bedeutet, wenn man so wird. Und dann dachte ich, ist doch geil, wenn wir zum Beispiel so ein Seminar machen, wir haben dann einen Ticketverkauf, die Erlöse des Ticketverkaufs geben wir wieder den Frauen, die damit zum Beispiel eine Kinderbetreuung finanzieren. Dann sind doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da dachte ich, geil, ich kann was den Frauen zurückgeben oder den Menschen überhaupt, wer sich dafür interessiert. Und gleichzeitig haben wir auch noch einen finanziellen Benefit. So, und dann entstand einfach irgendwann erstmal dieser Gedanke, so würde ich das gerne nennen. Und dann dachte ich, so eine Bühne und Speaker ist ja jetzt im Moment so ein Hype. Und das hat mich aber überhaupt nicht interessiert, sondern es gibt so viele Menschen, die eine geile Botschaft haben. Und ich ziehe meine Menschen an, die mich toll finden, aber ich ziehe auch wiederum Menschen nicht an. Also habe ich überlegt, ich will mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren, kann ich ja viel, viel mehr noch machen als ganz alleine. Also habe ich angefangen und mir überlegt, ich habe meine Botschaft und der Nächste hat seine. Und damit spricht er wieder seine Menschen an. Also hole ich doch ganz viele, die auf die Bühne gehen und ihre Geschichte erzählen. Und so mehr können wir Menschen erreichen. Und dann habe ich das einfach irgendwann Speaker for Charity genannt. Also wir haben einen Verein gegründet, der sich um krebskranke junge, also an Brustkrebs erkrankte junge Frauen richtet. Und die Spenden, die wir einsammeln, sind zur finanziellen Unterstützung dieser jungen Frauen gedacht. Ich betone das deshalb, weil das ist ganz oft für Menschen nicht nachvollziehbar, was das bedeutet, wenn ein junger Mensch, eine junge Frau, da ist ein Gehalt weg, da müssten Kinder betreut werden, da fehlt auf einmal das Geld und, und. Also da sind ganz viele finanzielle Nöte. Es sind auch andere Tumore. Also es ist nochmal was anderes als bei den älteren erkrankten Frauen. Und ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man mit 60 Brustkrebs kriegt. Ich weiß aber, wie es sich anfühlt als junge Mama. Und weil ich das so weiß, kann ich auch nur in diesem Sektor mitsprechen. Ich kann nicht binden mit den Älteren. Darum habe ich gesagt, ich kann ja nur die jungen Frauen. Und darum habe ich mich darauf konzentriert. So, und dann haben wir halt verschiedene Speaker angeschrieben und haben gesagt, okay, wie findet ihr die Idee? Die Idee kam groß an. Ja, und dann haben wir halt Speaker for Charity, mein Mann und ich. Wir haben das beide, weil auch mein Mann gesagt hat, er will das unterstützen. Ja, und dann haben wir das halt gegründet. Das ist auch gemeinnützig. Das hat eine Weile gedauert, weil in Deutschland ist das gar nicht so einfach, eine Gemeinnützigkeit zu bekommen. Wir wollten aber gemeinnützig sein, weil damit haben wir das Qualitätssiegel auch, dass wir uns das Karitative auf die Fahne schreiben und nicht das Unternehmerische. Ja, und dann haben wir ja im Dezember, wo wir uns auch kennengelernt haben, unser erstes Event gemacht, in einem sehr kleinen, extra klein gehaltenen Rahmen, ganz intim in einer kleinen Kapelle, damit das eben wieder mit meiner Geschichte passt. Und es war ein voller Erfolg, es war großartig. Ja, und jetzt sind wir gerade in Planung für die ganzen anderen Sachen, die noch kommen und unterstützen unsere Frauen, wo wir können. Ja, und das ist so, ich habe sie quasi wahrgemacht, meine zwei Versprechen.
Super krass. Also wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich den jetzt gerne vor dir ziehen. Wunderschön. Ich war ja auch bei dem Event und ich möchte ja hervorheben, es war in einer Kapelle und alle, die vorhin aufmerksam zugehört haben, wissen, warum es in einer Kapelle gewesen ist.
Ja.
Ein ganz wunderschöner Abend, ganz, ganz tolle Menschen, die da waren, sowohl die, die gesprochen haben, als auch die, die zu Besuch waren. Ganz toller Rahmen, ganz zauberhaft alles gemacht. Man kam da rein und es war ganz, ganz liebevoll. Und ja, da habe ich auch zum ersten Mal deine Story gehört. Und neulich, als ich dann auf Instagram nochmal über dich gestolpert bin, wusste ich, die Frau muss immer einen Podcast haben. Das ist tatsächlich wirklich das erste Interview, wo ich komplett von diesem Fragenkatalog rausgehe. Also das ist eigentlich ist mir das wichtig, dass überall so eine Struktur drin ist. Was soll ich da aus dem Fragenkatalog jetzt raushauen? Das ist ja Blödsinn. Dankeschön. Also wirklich von ganzem Herzen Dankeschön für das Teilen von deiner Geschichte, deiner Learnings, deiner Emotionen, deiner Erlebnisse. Das ist wirklich unheimlich krass berührend und wirklich, also einfach nur Danke.
Gerne. Danke, David, dass ich das erzählen durfte.
Ja, gerne. Sehr gerne. Erzähl doch mal, wenn du sagst, auch ihr plant gerade für Speaker for Charity ganz viel, wie kann ich denn mehr über dich erfahren? Wo kann ich denn deine Beiträge lesen? Wo kann ich zu Speaker for Charity mehr erfahren? Wo kann ich da, wann ist das nächste Event? Wo kriege ich Infos? Wo kann ich mich durchklicken?
Ja, also das eine ist, Jodie Clark ist tatsächlich... Also das sind da diese zwei Sachen. Wenn ihr mit mir persönlich arbeiten wollt oder meine Beiträge lesen wollt, dann findet ihr mich bei jodieclark.com. Dort seht ihr einfach meine wöchentlich, das variiert je nachdem, meine Beiträge. Dort könnt ihr mich auch kontaktieren, ganz einfach mich anschreiben und sagen, hier, dann melde ich mich bei euch und dann finden wir einen Weg, dass wir zusammen arbeiten können. Und das andere ist bei Speaker for Charity, geht ihr einfach auf die Seite, das wird geschrieben Speaker und das Vor, also als Vier, wird als Vier und dann charity.com. Dort findet ihr im Prinzip alles über die Arbeit im Verein. Was machen wir? Wie sind tatsächlich, worin gehen unsere Spendengelder? Also wenn du spendest, was machen wir davon? Also es sind verschiedene Rubriken, die wir unterstützen. Kinderbetreuung, wir unterstützen eine Haushaltshilfe, wir unterstützen die Forschungsarbeit, sowas. Also wir unterstützen manchmal auch, wenn Frauen zur Untersuchung fahren müssen, Taxifahrten, also alles sowas. Dann gibt es tatsächlich Workshops für die betroffenen Frauen. Also wir haben einfach überlegt, wollen wir medizinische Themen ansprechen oder wollen wir eher den Frauen ans Leben, wollen wir sie wirklich ans Leben erinnern? Und aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, mir hat damals geholfen, ans Leben mich zu erinnern. Und darum habe ich mir überlegt, wir machen für Frauen einmal so einen Tag, wo sie, was weiß ich, wirklich mal abschalten können. Ja, und da haben wir so verschiedene Workshops. Wir haben jetzt zum Beispiel in Planung, das sagt jetzt vielleicht dir nichts, aber so die jungen Frauen, dieses Handlettering, ne, dass sie einen Tag, da kriegen sie so einen Workshop, da gibt es Kaffee, Kuchen, ich werde ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, aber sie können auch was Schönes malen, weil das ganz oft diese tiefen Meditation dabei eben auch richtig gut tun, dann können sie das mit nach Hause nehmen, können sich so einen kleinen Spruch machen, den halt während der Chemo irgendwo hinhängen, dass sie sich an diesen schönen Tag erinnern. Also alles sowas machen wir. Da haben wir tatsächlich noch nicht die nächsten Termine. Die kann man aber immer bei uns auf der Seite lesen, die nächsten Termine, und da stehen die dann drin. Dann wird es am 4. Oktober, für alle die sich so ein bisschen mit der Thematik auskennen, der Oktober ist weltweit der Monat, wo der Brustkrebs quasi im Fokus steht. Also es ist weltweit, laufen ganz viele Kampagnen. Das erkennt ihr dann auch an diesen pinken Schleifen. Und wir werden am 4. Oktober einen Online-Kongress organisieren, wo die Speaker, die beim letzten Mal dabei waren, aber auch viele andere, online quasi ein Webinar geben und danach online zur Verfügung stehen der Community, wo man dann tatsächlich mit dem einzelnen Coach auch mal sprechen kann, wo man erfahren kann, wie kann man mit dem arbeiten, also wo man die Speaker mal so ganz nah hat. Und die Tickets, die wir dafür verkaufen, gehen halt dann wieder an den Verein. Und das große Event wird tatsächlich stattfinden am 6. Dezember, also das war jetzt 4. Oktober, ist der Online-Kongress, aber das ist am 6. Dezember, das ist der Nikolaustag. Wer gut jetzt hingehört hat, weiß warum, wieder Nikolaus. Da feiern wir quasi unser einjähriges Bestehen von unserem Verein. Da werden alle Speaker da sein. Da wird es eine Riesensause geben. Also das wird eine Weihnachtsfeier sein mit Nikolaus, mit allem drum und dran. Und wir werden einfach alle zusammen das Leben feiern. Also es ist weniger ein speakerischen Sinne, wie du es beim letzten Mal erzählst. Also wir haben ja beim letzten Mal das so gemacht, dass jeder Speaker seine einzelne Keynote hatte. Bei dem Event am 6. Dezember wird es tatsächlich so sein, dass ich da auf der Bühne ganz viel von meiner eigenen Geschichte erzähle. Und es im Gesamten eher ein Netzwerkabend sein wird, ein Feierabend. Wir werden Weihnachtsstimmung machen, wir werden Weihnachtslieder singen und alle zusammen einfach diese festliche Stimmung, dass wir halt ein Jahr jetzt quasi Speaker for Charity haben. Wir werden die Frauen einladen, die hoffentlich bis dahin ihren Kampf geschafft haben oder noch mittendrin sind, dass wir die unterstützen mit unserer Energie. Also es wird eher so ein Lebensfest werden, wo wir alle uns schon auf Weihnachten freuen können und ja. Das ist so das, was in diesem Jahr ansteht.
Ja, mega schöne Ideen. Also unbedingt alle abchecken, überall mal reinklicken, alles lesen, überall hingehen, überall mitmachen. sowas Geniales. Ich verlinke das alles, kann man einfach in der Folgenbeschreibung dann reinklicken. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und dir kann ich nur sagen, danke für dein Sein, danke für dein Tun, danke für deine Offenheit. Danke dafür, dass du deine Erfahrung nutzt, um andere groß zu machen. Das ist was echt ganz, ganz wertvoll ist und das auch ohne, wie du sagtest, so deine Krankheit zu nutzen, ne? Sondern dass du bist einfach du und du bist authentisch und so wie du bist, machst du andere groß. Und dafür ganz großes Danke und ich fand es ein mega Gespräch. Bis demnächst.
Danke, David. Danke, dass ich hier sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Das war es mal wieder, eine neue Folge vom Level Up Your Energy Podcast. Es freut mich riesig, dass du diese Folge bis zum Ende hier gehört hast und mit dabei gewesen bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, hau rein und ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast.